Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Bei mir hier ist jetzt Andreas Zille. Er ist Debian-Projektleiter. Hallo Andreas.
Hallo.
Ja, du bist selber Physiker.
Ja.
Wie kommt man denn zu dem Job, Debian-Projektleiter zu werden? Oder wie kommt man überhaupt auf die Idee, irgendwas mit IT zu machen?
Oh, das ist sehr witzig. Das habe ich jetzt gerade auf der DebConf erklärt, dass ich, als ich damals noch an der Physik war, ich war schon Debian-Nutzer gewesen und brauchte ein monolinguales Wörterbuch namens WordNet. Und das wäre damals zu der Zeit, 1998, wäre das aus Debian rausgeflogen, weil der Maintainer wegging. Und ich dachte, das ist mir jetzt wichtig, dass das nicht rausfliegt. Und die einzige Möglichkeit, das tatsächlich zu realisieren, war, dass ich selber maintaine. Und dann bin ich also Maintainer geworden. Das war damals für mich ein recht komplexes Paket und mit nicht so guter Hardware, auch ein bisschen größer, habe ich das gemacht und habe dann noch ein bisschen so ein kleines Trainingsspielpaket noch genommen. Und ich dachte, das wäre meine gesamte Distribution zu Debian, also alles, was ich dazu beitragen würde. Ja, und dann stellte es sich heraus, ich habe am Robert-Koch-Institut begonnen zu arbeiten und dort wird viel Bioinformatik gemacht und es gab in Debian Bioinformatik-Pakete. Und dann habe ich die erstmal alle übernommen, weil der Maintainer auch nicht mehr sehr aktiv war. Und dann hatte ich die übernommen und dann dachte ich, naja, dann mache ich mal noch das, was fehlt, was meine Kollegen brauchen, um Debian attraktiv zu machen für meinen Arbeitgeber, dass es dann dort eingesetzt werden kann. Und weil ich nun mal kein Bioinformatiker bin und auch nicht verstehe, was ich da paketiere, habe ich halt versucht, Leute zu Debian anzuwerben, die das auch machen, die das verstehen. Und da bin ich auch tatsächlich sehr stolz drauf, dass dieses Debian-Med-Projekt, was ich gegründet habe, pro Jahr einen Debian-Entwickler angezogen hat. Also wir haben, das Debian-Med-Projekt ist nicht wichtig für Debian. Debian würde auch ohne dieses Medizin-Biosoftware durchaus sehr gut existieren und sehr spannend sein. Aber wir haben es geschafft, Leute anzuwerben. Und ja, und dann habe ich mir halt überlegt, vor 2 Jahren, also der vor mir dienende Projektleader war als einziger Kandidat gewesen und da hatte ich Angst gehabt, wenn da wieder nur ein Kandidat ist. Er hat gesagt, er will es nicht wieder machen, müsste man auch mal kandidieren. Und ich hatte auch andere Probleme in Debian gesehen, die es wert wären, dass sie mal jemand angeht. Ja, dann habe ich dann letztlich gedacht, dann muss ich halt mal kandidieren. So wie ich damals gesagt habe, ich muss mal dieses Paket übernehmen oder ich muss, dann habe ich halt kandidiert und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die reine technische Arbeit in Debian mehr Spaß macht.
Okay, das ist jetzt schon was anderes.
Ja. Es ist anders. Es ist mehr auf der sozialen Ebene, will ich sagen. Meine Frau, die mich immer sehr unterstützt, das muss ich sagen, in all den Jahren, sagt, ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt.
Zum Positiven hoffentlich.
Ja, sie hat das nicht explizit gesagt, aber das war gemeint, ja. Ja, und das ist eine interessante Arbeit, die ich jetzt nun zum zweiten Jahr mache, aber nicht noch einmal machen werde. Das weiß ich jetzt schon. Das habe ich auch schon so gesagt.
Wie oft sind solche Wahlen zum Debian?
Einmal im Jahr.
Okay.
Es wird immer der Projektleader wird für ein Jahr gewählt. Und ich muss auch sagen, das ist insofern gut so, weil ich von vornherein damit hätte rechnen müssen, dass es für 2 Jahre oder gar länger wäre, hätte ich mich nicht zur Wahl gestellt. Weil ich dachte, ein Jahr kann man das mal machen. Mhm. Und dann habe ich nach dem einen Jahr gesehen, okay, ich weiß jetzt, wie ich Dinge möglicherweise erreichen kann, die ich erreichen wollte, die man aber in einem Jahr nicht schaffen kann. Ich mache das noch einmal. Und ich habe es so begründet, dass ich, wenn ich das in diesem zweiten Jahr nicht schaffe, dann werde ich es auch im dritten und vierten Jahr nicht mehr schaffen. Das muss dann jemand anders angehen und deswegen reicht es für mich nach diesen 2 Jahren.
Okay, jetzt hast du ja gesagt, es ist eine andere Rolle, also man macht weniger Technisches, ja. Aber was macht man dann genau? Also was machst du dann als Debian-Projektleiter? Was muss man da tun?
Ich breche das eigentlich so runter. Es gibt also 2 wesentlichen Aufgaben. Das eine ist Ja sagen, wenn jemand nach Geld fragt, also für Konferenzen, für Hardware. Debian hat einen gewissen Fonds an Geldern. Der ist leider lange nicht mehr so hoch wie vor noch 4-5 Jahren. Ich kann das nicht so richtig begründen, warum der Fonds geschmolzen ist. Gut, wir hatten zwei sehr teure Debian-Konferenzen, die ziehen immer sehr am Geld, manche bringen Geld. Aber es ist doch so viel da, dass man eigentlich jeden, der eine gut begründete Anforderung an Geld hat, dass man da auch Ja sagen noch kann. Und ich hoffe sehr, und wenn das jetzt Sponsoren hören, die Debian fördern wollen, wir brauchen Geld, ja, bitte gebt uns was, dann können wir noch mehr erreichen, wir können noch mehr Treffen machen, zum Beispiel Bug-Squashing-Partys, die immer sehr gern angenommen werden, oder Mini-Debcons, das ist immer sehr interessant, wenn man Gelder hat. Das ist im Prinzip die eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist so, es gibt oft, sagen wir mal, soziale Konflikte in Debian zwischen Leuten, die Technik haben, und dann, dass man da irgendwie vermittelt mit eingreift, das ist sozusagen die zweite wesentliche Aufgabe, die anstrengender ist als die erste Aufgabe. Das Ja-Sagen ist schnell erledigt, aber dass diese sozialen Konflikte lösen, das ist schwieriger. Also ich habe da glücklicherweise Unterstützung. Wir haben so ein Community-Team, die dann auch mithelfen, aber das sind so die Hauptdinge, die der Projektleader machen muss, und den Rest kann er dann sozusagen selber entscheiden. Das ist mir wichtig, das möchte ich jetzt unbedingt tun.
Mhm. Und hast du irgendwas auf den Weg gebracht? Also hast du ja gesagt, du willst versuchen, irgendwas umzusetzen. Also was war dir da wichtig, oder was sind die Sachen, die du angestoßen hast?
Also es gibt ein Thema, das brannte mir auf den Nägeln. Wir haben dieses Team, das FTP Master Team, die also sehr hochverantwortliche Arbeit tun und die das auch sehr gut tun, mit hoher technischer Kenntnis auf der einen Seite, die also die ganzen Release machen und die Server verwalten und die dafür ja verantwortlich sind, dass das alles, was man hochlädt, auch dann ins Internet kommt. Und auf der anderen Seite haben sie auch die Aufgabe, die neue Software an Debian zu beurteilen, ob die Lizenzen frei sind, die FSG entsprechen und das ganz Copyrights erwähnt sind. Und ich glaube, Probleme identifiziert zu haben in diesem Team, die, wenn sie gelöst würden, verschiedene Prozesse sehr vereinfachen würden. Und das anzugehen ist eine wesentliche Sache. Die zweite Sache ist die, dass wir haben eine gemeinsame Entwicklungsplattform, das ist salsa-debian.org, das ist so eine GitLab-Instanz, wo alle Pakete, nein, nicht alle Pakete, das ist das Problem, was ich sehe, dass ich finde, dass wir das stärker nutzen sollten, um für Neulinge die Einstiegshürden zu reduzieren. Also wir haben, ja, also viele Leute kennen halt diese typischen Workflows, die man hat auf GitLab, GitHub und so, und dass man sozusagen die Leute schon abholen könnte und dann hier so, da kannst du einen Merge-Request machen, so beitragen und so in die Mitarbeit in Debian einzusteigen. Das fände ich sehr schön. Und natürlich sehe ich auch eine wichtige Sache drin, dass man mehr Neulinge gewinnt für Debian und auch eine höhere Diversität herstellt, also sowohl Geschlechtsdiversität als auch geografische Diversität. Ich habe also bei meinen letzten Vorträgen eine Weltkarte gemacht, wo ich also die Anzahl der Entwickler in einem Land durch die Anzahl der Einwohner im Land geteilt habe.
Ja, und?
Und Finnland gewinnt.
Okay, aha.
Weil die keine Einwohner haben sozusagen. Deutschland ist, glaube ich, in der absoluten Zahl noch am höchsten. Mhm. Aber so sagen wir mal, in China und Indien gibt es zwar viele Entwickler, aber die fallen natürlich in der Gesamtzahl der Einwohner nicht auf. Brasilien macht, also Indien und Brasilien sind, die haben eine ganz starke Community, die werben unheimlich an, die machen alles richtig. Das ist gut, aber wo wir natürlich große Probleme haben, ist zum Beispiel Afrika. Wir haben in Südafrika haben wir Entwickler, also im Land Südafrika, aber ansonsten ist Afrika eine weiße Karte. Auf dieser Karte, die jetzt sonst mit Rot für viele, Blau für wenige Entwickler, aber Weiß für niemanden dargestellt haben, das ist schwierig. Und ich habe aber, sagen wir hier auf der Konferenz in Amsterdam, habe ich gerade zwei junge Frauen aus Nigeria getroffen und die sagen, ah super, und dann lade ich die ein oder ermutige sie, zur Debian-Konferenz zu gehen und dann eben zu sehen, wie die Debian-Entwicklung läuft. Die waren auch ziemlich begeistert. Vielleicht sehen wir sie nächstes Jahr in Argentinien. In Santa Fe ist die nächste Debian-Konferenz. Das wäre super.
Wo du gerade die Konferenzen gesagt hast, also ihr habt einmal im Jahr eine große Konferenz, genau. Ne, das ist die DebConf. Die ist irgendwo auf der
Dieses
Welt?
Dieses Jahr war sie in Brest gewesen, in Frankreich. Mhm. Nächstes Jahr in Santa Fe. Und es gibt auch viele Mini-Depcoms, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. Genau. Also die Brasilianer machen eine jährliche Mini-Depconf. Wie gesagt, die machen alles richtig. Ich glaube, in Indien findet sie auch statt. In Deutschland findet auch eine jährliche Mini-Depconf statt. Nächstes Jahr wieder im Mai in Hamburg. Das ist auch so für die Europäer, die sich jetzt scheuen, vielleicht zu weit zu fliegen oder so, eine sehr gute Gelegenheit, da die Community zu treffen. Das nehmen viele sehr gern wahr. Aber es gibt auch spontan, da muss man sich, also letztes Jahr hat in Toulouse eine Mini-Depconf stattgefunden, da war ich gewesen, und in Cambridge war im Oktober noch von Arm gesponsert eine Mini-Depconf, also die machen das auch alle zwei Jahre meistens, weil Debian eben auch sehr stark in Arm vertreten ist, also es gibt auch viele Debian-Entwickler, die dann von Arm angestellt sind, und da sind wir relativ gut, und dann versuchen die natürlich auch die Community ranzuziehen.
Das heißt, wenn ich jetzt so ein bisschen Interaktion mit der Debian-Community suche, gehe ich einfach mal gucken, wo ist die nächste Mini-Depconf, dann, wenn die irgendwo in Europa ist, und ich meine, wir sind ein deutscher Podcast, ne?
Ja.
Also kann man einfach mal gucken, fährt man da einfach hin?
Einfach hinfahren, einfach kommen, einfach Leute ansprechen. Also ich habe das auch leider bemerkt, dass das so eine Barriere ist. Ein Debian-Project-Leader, auch darf ich widersprechen. Ja, natürlich. Ja, also ich bitte darum, also das ist diesen Titel vollkommen vergessen, und ich habe das gerade, wir hatten 16. August war der hexadezimal 20. Debian-Geburtstag, also wir sind 32 Jahre geworden, alt geworden. Ich habe es auch binär ausgedrückt, aber das kann man schlecht sprechen. Und da kam ein älterer Mann zu mir, also noch älter als ich, und darf ich dich mal ansprechen? Du bist ja der DPA. Ja, natürlich, selbstverständlich, weil wir sind ja ganz normale Menschen nebenbei auch noch oder vielleicht vorwiegend. Und dann haben wir so ein sehr interessantes Gespräch geführt, und ja, es lief im Prinzip darauf hinaus, dass er einen Bug-Report teilen wollte, aber nicht wusste, wie das funktioniert. Ich hab das immer noch auf dem Zettel, ich muss das auch mal machen. Und so, es war ein Fehler, der diesen Nutzer, der auch andere Leute für Debian begeistern will, sehr gestört hat, aber er hat halt nicht gewusst, was er tun muss. Und diese Barriere zu überwinden, das sieht jeder Debian-Entwickler als seine Aufgabe an. Und einfach mal ansprechen, normal leben, das wäre gut.
Und ist es auch ein Problem der Dokumentation? Oder also müsst ihr daran auch arbeiten? Oder sagst du,
es gäbe
alles, bloß er hat die Sachen nicht gefunden?
Naja, noch, er hat den Fehler gefunden, und er weiß auch, dass es das Tool-Report-Bug gibt. Aber das ist so ein bisschen so Kommandozeilentool, und dann sprach auch kein Englisch so gut, und das ist auch eine Sprachbarriere. Die Dokumentation ist ein anderes Thema. Also zum Beispiel, wir hatten auf der Debian-Konferenz in Frankreich die Macher vom Arch-Wiki. Das Arch-Wiki
Quelle.
Was soll ich sagen? Jeder weiß, dass der einmal reingeguckt hat, dass es sehr gut ist, und dass das Debian-Wiki jeden Vergleich damit scheuen muss, weil das ist deutlich verbesserungswürdig, sehr, sehr verbesserungswürdig. Ja, wir arbeiten dran, und das kann natürlich jeder mitmachen. Wir würden uns wünschen, dass sich da Leute einbringen. Alle, die sagen, das ist schlecht, sind herzlich dazu aufgefordert, das besser zu machen. Wir würden es lieben, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, wir kommen her und machen das. Dazu braucht man keine tiefgreifenden technischen Kenntnisse. Man muss nicht paketieren können. Bin sowieso auch ein großer Freund davon zu sagen, es gibt dem Debian den Status Non-Uploading Developer. Das bedeutet, also zum Beispiel im Pressteam haben wir zwei Non-Uploading Developer. Die kümmern sich um die Pressearbeit. Wir könnten noch viel mehr Leute haben, die Dokumentation schreiben oder die Spenden einwerben. Ja, ich bin Techniker, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut darin zu sagen, oh, Leute, gib
Sachen
uns ein bisschen
verkaufen.
Geld.
Ja, ja.
Und wenn wir jemanden hätten, der das beruflich tut und solche Sachen eintreiben, sagt, ach, ich kann mich dadurch einbringen, dass ich die Kenntnisse, dass ich weiß, wen man ansprechen muss, da einbringe, wo man sagt, ein bisschen Geld zu Debian geben, das könnte den und den Vorteil haben. Ich würde es lieben, wenn solche Leute im Projekt beitreten.
Trotzdem, die technischen Sachen muss man ja auch machen. Ich glaube, ein Hindernis ist auch, also was weiß ich, ich habe jetzt ein Open-Source-Projekt, ist irgendwie total toll, ist in Debian nicht drin.
Ja.
Ja, wie komme ich jetzt dahin, dass das in Debian reinkommt?
Ja, da sage ich immer, komme ich wieder auf das Debian-W zurück. Wir haben aktiv Entwickler von solcher biologischen Software angesprochen und gesagt, du weißt, wie das geht, wir bringen dir dabei bei, wie das zu paketieren ist, weil du weißt dann auch, wenn das paketiert ist, dass es auch gut läuft. Du kannst auch Testsuite schreiben. Also in Debian würde ich immer sagen, versuche deine Freunde und Teampartner zu finden. Es gibt so viele Teams in Debian und da stelle ich mich ganz zur Verfügung zu sagen, ich kenne viele Teams, ich weiß, wen man fragen muss. Wir haben Games-Team, wir haben Electronics-Team, wir haben Astronomie-Team, sowas und alle, dass man eben sagt, ich suche innerhalb Debians die Leute, die ähnliche Dinge tun wie ich. Und wenn ich die gefunden habe, dann ist die Einstiegshürde eigentlich schon genommen. Ja, oder wenn man über Programmiersprachen einsteigt, jetzt Python, Rust, Java oder so, dass man sagt, mein Projekt ist in der Programmiersprache geschrieben. Ich kontaktiere jemand, das Team,
jemand,
was sie auch spricht.
Der in der ähnlichen Bereich ist, der sowas vielleicht schon mal gemacht hat. Wenn ich da jetzt zufällig niemanden finde, wäre das auch was, wo ich zur Mini-Dev-Conf gehen kann? Gibt es da irgendwie so Workshops oder sowas?
Also sagen wir mal so, wir machen, also die richtige Dev-Conf hatte jetzt einen richtigen Newcomer-Track. Mhm. Das war sehr intensiv eigentlich. Wie weit das auf Mini-Dev-Cons ist, das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber zumindest würde ich Leute finden, die mir sowas beibringen können.
Ja, immer. Also sobald ein Einsteiger am Tisch zusammensitzt mit einem Debian-Entwickler oder jemand, der schon tiefer drin ist, dann wird sich ein Gespräch finden und wird man da irgendwie näher kommen. Vielleicht muss er sich zwei oder dreimal an den Tisch setzen, aber dann schafft man's.
Jetzt waren wir hier gerade zusammen auf einem Vortrag, wo Debian irgendwie nicht so gut wegkam. Ja. Also als benutzt man als Plattform für irgendwas, waren irgendwie null Antworten, während bei anderen Linux so viel mehr Antworten.
Wobei ich sagen muss, also ich habe ja, das ist auch ein Grund, warum ich vielleicht noch ein weiteres Mal kandidiert habe. Also ich weiß genau von jemand, der daran arbeitet bei der NASA, die hat 3 Roboter und eine Kontrollstation, die auf dem Mond landen soll, mit Debian. Mhm. Das läuft mit Debian, das war jetzt nicht auf der Liste, wir waren in diesem Astronomie oder im Space, Linux im Space Vortrag. Und die sollen eigentlich im Dezember gelauncht werden. Ich würde das gerne noch als Debian Project Leader announcen, dass wir auf dem Mond sind. Das wäre mir sehr wichtig. Also es ist da ein Fortschritt zu sehen. Und was ich auch gehört habe, ist, dass dieses Mindriver, die ja dieses Yocto-Projekt beherbergen, die haben 2024 auf der Debian-Konferenz in Busan, haben die groß announced, dass das Elixir-Projekt jetzt Debian für Embedded Devices machen möchte. Mhm. Also ich habe das Bauchgefühl, dass wir da demnächst besser werden, auch im All. Das hoffe ich sehr, weil Debian ist ja die universelle Distribution und wir sind ja nicht universell, wenn wir nicht auch im All sind. Also das muss ja irgendwie, das ist ja wichtig. Ja.
Genau, aber hast du das Gefühl, dass Debian immer noch relevant genug ist oder nimmt es zu, nimmt es ab? Ich weiß nicht, also klar, auf Serverseite schon irgendwie, aber...
Also die Relevanz von Debian, das habe ich auch in meinem letzten Vortrag auch, und ich mache dann immer einen Graph, wo das am meisten benutzte Debian-Paket laut, wir haben so ein Popcorn. Popcorn ist die, da kann man freiwillig dazu beitragen, Daten an einen Server zu senden, der dann auf dieses Paket wird benutzt. Und nach diesem Popcorn ist Perlbase das am meisten benutzte System. Ähnlich wie libc, das wäre das Ergebnis. Und ich habe den Graph, der steigt ständig an. Mhm. Das heißt also, es gibt immer mehr Systeme, die Debian nutzen. Ob das im Vergleich zu anderen Distributionen ist, das wissen wir nicht. Wir wissen ja auch nicht in absoluten Zahlen, wie Debian benutzt wird, weil wir ansonsten keine Rückmeldung haben. Nur die Leute, die freiwillig sagen, ja, ich möchte das zurückspiegeln, kann ich immer nur dazu auffordern, auch zu sagen, ja, ich nehme ein Popcorn-Teil, weil dann können wir Debian besser machen. Wenn die Leute
wisst ihr, welche Pakete wirklich benutzt werden.
Ja, genau. Dann können wir es wirklich besser machen. Und das ist vollkommen anonym. Da werden keine IP-Adressen übermittelt oder nicht. Da wird nur eine Hash-Summe gesendet und dann können wir das zuordnen. Und jedenfalls anhand dieser Zahl denke ich, dass die Relevanz von Debian zunimmt. Debian ist auch nach wie vor die am meisten abgeleitete Distribution. Also Ubuntu, Mint, um nur die wichtigsten zu nennen. Mhm. Und am Ende sind ja auch diese abgeleiteten Distributionen ohne Debian nicht möglich. Und sozusagen ist die Relevanz von Debian durch dieses Derivative eigentlich auch nachgewiesen, obwohl ich persönlich selber gar nicht so richtig verstehe, warum die Leute so sehr zu den Derivativen greifen. Ich bin immer so ein Mensch, der sagt, ich nehme lieber das an der Quelle und fixe Probleme an der Quelle.
Ja.
Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Dafür machen wir freie Software.
Aber habt ihr irgendwas festgestellt, nachdem Red Hat CentOS so ein bisschen hat liegen lassen und es ja eine große Diskussion gab? Hat das irgendwas bei Debian gemacht?
Ja, gab es einen sehr schönen Vortrag am CERN. Mhm. Das CERN hat ja sehr lange Scientific Linux entwickelt, genau. Was eigentlich ein umgelabeltes CentOS war. Wenn ich das mal ganz kurz sage.
Genau, war Ray-kompatibel.
Genau, also. Ja. Mhm. Und die haben sich jetzt entschieden, auf Debian umzusteigen. Und das ist mir bekannt und das beobachte ich schon seit langem, weil ich ja eben auch in dem Science-Projekt der Debian Science mit drin stecke und so. Und ich fand schon immer, dass Debian Science mehr Wissenschaft beinhaltet als nur dieses Scientific Linux, weil wir auch die ganzen wissenschaftlichen Software-Stack drin haben. Das Scientific Linux war ja im Wesentlichen eine solide Basis, wo die dann draufgesetzt haben. Und wir haben, Debian ist hoffentlich auch eine solide Basis, aber wir haben Science-Pakete drin, wir haben Mathematik unterstützt, wir haben Grafikprogramme und all sowas. Und das glaube ich, dass das eine gute Entscheidung ist und die dadurch forciert würde, dass Red Hat eben das CentOS fallen gelassen hat.
Okay.
Das ist also die einzige Sache, die ich jetzt definitiv weiß. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr davon gibt.
Na, was mir jetzt noch so einfällt, auch die Geschichte, dass VMware die Preise so erhöht hatte, dass Leute dann auf Proxmox umsteigen und Proxmox basiert ja auch auf Debian, dass das auch nochmal eine neue Schicht an Leuten plötzlich Debian im Rechenzentrum haben, die das vorher nicht hatten und vielleicht sehen, wie cool die ganze Geschichte ist. Wo ich gerade Proxmox erwähnt habe, wie sieht's aus mit kommerziellen Support für Debian? Also das ist halt immer so dieses große Argument, ja da kann ich nicht irgendwie Red Hat anrufen oder SUSE und sagen, hier, ich habe dieses und jenes Problem. Also wenn ich jetzt irgend nicht selber entwickeln kann, will, wie auch immer, sondern jemanden brauche, der mein Problem in Debian fixt, finde ich da jemanden?
Also ich weiß, dass man Firmen findet, aber ich glaube durchaus, dass das auch ein Argument für viele gegen Debian ist. Zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut, wir nehmen explizit Ubuntu, weil es da Support gibt. Mhm. Ich kann die Argumentation nachvollziehen und ich kann aber eigentlich auch immer nur Supportunternehmen unterstützen, Debian weiter zu supporten. Also ich fand das sehr interessant, das ist schon ewig her. Da habe ich mal von einem Supporter gehört, okay, wir machen bei SUSE und Red Hat, da machen wir issue-basierte Preise und bei Debian, da machen wir time-basierte Preise. Weil bei Debian gibt's keine Issues, also verdienen wir nur, wenn wir über die Zeit die Preise machen und bei den anderen gibt's mehr Issues. Ich weiß nicht, ob das noch gilt. Ich will jetzt kein Bashing von anderen machen, aber dieser Satz ist mir noch in Erinnerung und der passt jetzt sozusagen zu dem Thema, dass man sagt, ich würde mir viel mehr Unternehmen wünschen, die Support für Debian bieten und das auch deutlich zum Ausdruck bringen, damit es mehr Nutzer gibt, weil eigentlich glaube ich, dass Debian Support sehr, sehr einfach zu machen ist.
Ja, ich nehme auch an, dass es viele Unternehmen machen, aber ja, sie erzählen es sozusagen nicht. Ja. Ne? Und ihr habt, glaube ich, auch nicht irgendwie eine Liste oder sowas.
Es gibt auf der Webseite gibt's das, ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Aber habt ihr irgendwo, noch, ja, wo das, steht, das okay, gibt, wenn ich jetzt ein Problem habe, kann ich mal bei den Unternehmen nachfragen. Ja. Die machen auf jeden Fall Debian Support. Mhm. Ja, gut. Dann, ja, wie kommt man zu euch? Wie kann man euch finden? Wie kann man mitmachen? Kann man es noch mal zusammenfassen? Also Konferenzen haben wir schon erwähnt.
Konferenzen ist das Beste oder auch, ich werde auch manchmal angeschrieben, hier kannst du mir mal dabei helfen und
gut, ich will jetzt aber nicht alle zu dir schicken.
Nein, nicht zu, also auch schon bevor ich Debian Project Leader war.
Okay.
Ja, also das hat nichts mit meiner Project, also in meiner Eigenschaft als Project Leader eher nicht, in meiner Eigenschaft als Debian Entwickler sehr gerne. Und da habe ich dann auch wieder, wenn ich nicht mehr Project Leader bin, mehr Zeit. Also insbesondere, weil wir ja gerade in Deutschland sind. Deutschland hat in jeder etwas größeren Stadt einen Debian Entwickler sitzen. Und einfach mal da vorbeigucken und sonst mal den Kontakt suchen, kann ich nur empfehlen.
Aber wie finde ich den? Gehe ich zu einer Linux-User-Gruppe?
Zum Beispiel wir haben zum Beispiel eine Liste, wo man sagt, ich signiere deinen Key und dann kann man suchen in der Umgebung, das ist auch auf der Webseite zu finden, dass man muss ja, um Debian-Entwickler zu werden, muss man einen GPG-Key signiert haben von zwei Entwicklern und da bietet man Hilfe an. Aber auch wenn man den jetzt nicht aktuell signieren lassen möchte, dann sieht man ja schon mal, wo jemand sitzt, der also offen ist für ein Gespräch. Okay. Das würde ich die Liste mir angucken.
Und sonst einen zentralen Chat oder irgendwas?
Es gibt Chat. Also ich habe damals angefangen auf der Mailingliste, da ist debianuser.de Mailingliste. Da kann man auch nachfragen. Ja, also für die deutschen Entwickler oder die deutschsprachigen Entwickler. Das ist, trifft ja auch für Österreich und Schweiz zu. Da findet man erstmal gute Hilfe und dann sieht man auch schon, wer da öfter mal Antworten gibt und hilfreich zur Seite steht. Würde ich einfach mal nachfragen.
Okay, super. Vielen Dank, Andreas, dass du uns mal erklärt hast, was so ein Projektleiter, ein Debian-Projektleiter macht und ja, wie wir alle demnächst lustige Debian-Entwickler werden können. Und
das hoffe ich sehr.
Natürlich helfen und vielleicht sieht man sich ja mal auf einer Debian-Konferenz wieder.
Ja, das, da würde ich mich sehr freuen.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war Radio Tux, euer freies Magazin rund um Linux, Open Source und digitale Kultur. Herausgegeben im Jahr 2025. Unter Creative Commons Lizenznamensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Unterstützt von Manitou. Bleibt neugierig, bleibt kritisch.